Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Andreas Noll am Mikrofon. Guten Morgen. Die britischen Parlamentswahlen im Dezember hatte Labour krachend verloren, doch nach dem Amtsantritt des neuen Parteichefs Keir Starmer steht die Partei auf einmal wieder geeint und schlagkräftig in der politischen Arena. Wir ziehen gleich Zwischenbilanz 100 Tage nach dem Vorsitzwechsel. Berichten dann, wie schwer sich die EU tut, eine gemeinsame Linie in der Türkei-Politik zu finden, und blicken auf einen neuen Anlauf für einen dauerhaften Ausgleich in Südosteuropa. Die schwierigen Gespräche zwischen Serbien und Kosovo sind das Thema am Ende dieser Sendung. Schon die Wahl seines Vornamens war ein politisches Statement. Als die Eltern von Keir Starmer 1962 nach einem Namen für ihren Sohn suchten, da wurden der Werkzeugmacher und die Krankenschwester fündig beim Gründervater der britischen Labour-Partei, Keir Hardy. Und Starmer machte sich tatsächlich auf den Weg, Karriere zu machen in der von Hardy um das Jahr 1900 aufgebauten Partei. Auf den Tag genau 100 Tage ist nun Keir Starmer Chef dieser Labour-Partei und damit Oppositionsführer und Gegenspieler von Premierminister Boris Johnson. Und er macht seine Sache so gut, dass Labour in den Umfragen den vorher enteilten Konservativen immer näher rückt und der Jurist Starmer auch im direkten Duell mit dem rhetorisch versierten Premierminister punkten kann. Nach Jahren der Selbstzerfleischung und der Antisemitismus-Skandale hat Starmer die Labour-Partei wieder auf Kurs gebracht. Deutschlandfunk-Korrespondent Burkhard Birke über einen bemerkenswerten Neustart.
Das hat es schon 13 Jahre nicht mehr gegeben. Eine Mehrheit der Briten hält laut Umfrage den Oppositions- und Labour-Führer für einen besseren Premierminister. In gerade einmal 100 Tagen konnte Sir Keir Starmer einen unerwarteten Popularitätszuwachs verbuchen. Beigetragen hat dazu natürlich auch das fragwürdige Corona-Krisenmanagement der Regierung mit bislang fast 45.000 offiziellen Toten. Ohne destruktiv zu sein, nutzte und nutzt Starmer, vor allem in der Fragestunde des Parlaments, seine Chancen, die Regierung in die Enge zu treiben. Nicht alle Tage hört man Premierminister Boris Johnson Verantwortung übernehmen.
When it comes to taking blame, I take full responsibility for what has happened.
Speaker, that's not an apology, and it just won't wash.
Letzten Mittwoch ging es um die Vorwürfe des Premierministers gegen Pflegeheime, die sich nicht an die Corona-Schutzmaßnahmen gehalten hätten. Keir Starmer ließ nicht locker, verlangte eine Entschuldigung beim Pflegepersonal.
Ask the Prime Minister again, will he apologize to care workers, yes or no?
Fürsprecher der Menschen, die bei Corona an der Front stehen, oder der Arbeitnehmer, die ihren Job verlieren könnten. Konstruktive Kritik ist ein Markenzeichen des sicher nicht besonders charismatischen, dafür aber sehr integer und smart wirkenden ehemaligen Direktors der Staatsanwaltschaft. Die Arbeitsplatzerhaltungsprämie ist für alle, auch für die, die ohnehin den Job behalten. Deshalb sind wir dafür, diese 1.000 Pfund nur für wirklich gefährdete Jobs zu zahlen, sagte Keir Starmer beim Besuch einer Fabrik dieser Tage. Dem 57-jährigen zweifachen Vater ist in wenigen Tagen gelungen, wonach sich viele Briten lange gesehnt haben, Labour wieder auf einen klaren Kurs zu bringen. Als Sprecher für Brexit-Fragen unter Corbyn musste er sich mit seinem pro-europäischen Kurs gelegentlich verbiegen. Jetzt hat er parteiintern die Weichen gestellt, Labour aus der ganz linken Ecke herauszuholen, in die Jeremy Corbyn die Partei manövriert hatte. Vor allem gilt bei ihm Nulltoleranz bei Antisemitismus, was zum spektakulären Rauschmiss seiner Kontrahentin um den Chefsessel, Rebecca Long-Bailey, aus dem Schattenkabinett führte. Rebecca Long-Bailey hatte eine Twitter-Nachricht über einen Eintrag einer befreundeten Schauspielerin abgesetzt. Darin waren die US-Polizeimethoden im Umfeld des Todes des Afroamerikaners George Floyd dem israelischen Geheimdienst zugeschrieben worden. Für jedes Problem in der Welt wird mit dem Finger auf Israel gezeigt. Für mich war das antisemitisch. Ich habe Rebecca gebeten, ihren Tweet zurückzuziehen. Das ist nicht passiert, woraufhin ich sie gebeten habe, zurückzutreten. Kritik vom linken Parteiflügel ließ nicht auf sich warten. Anders als sein Vorgänger Jeremy Corbyn hat Keir Starmer jedoch deutlich gemacht, was er nicht duldet.
We must go forward with a vision.
Mit einer Vision für eine bessere Gesellschaft müssen wir voranschreiten, auf die Widerstandskraft und den menschlichen Esprit setzen, was auch Mut und Veränderung für unsere Partei erfordert. Mit dieser Zielsetzung hatte Keir Starmer am 4. April sein Amt angetreten und scheint nach 100 Tagen auf dem besten Weg, Labours klassische Wähler zurückzugewinnen und die Partei wieder stärker in der Mitte zu verankern. Dafür wird er langen Atem und viel Geduld brauchen. Nach dem fulminanten Wahlsieg der Tories letzten Dezember bleiben Premierminister Boris Johnson nämlich noch mehr als 4 Jahre Amtszeit.
Nach den Parlamentswahlen im Dezember lag sie am Boden. Nun gewinnt die Labour-Partei in Großbritannien neue Kraft. Deutschlandfunk-Korrespondent Burkhard Birke über die Ursache dieses Erfolgs. Wenn sich die EU-Außenminister heute erstmals seit der Corona-Pandemie wieder persönlich in Brüssel treffen, dann liegen brisante Dossiers auf ihrem Tisch. Die EU muss eine Antwort finden auf die aggressive Hongkong-Politik Pekings und sich in der Türkei-Frage verständigen. Der französische Präsident Emmanuel Macron hat die Gemeinschaft aufgerufen, neue Sanktionen gegen Ankara zu beschließen. Vorangegangen war ein militärischer Zwischenfall zwischen französischer und türkischer Marine im Mittelmeer. Von einer historischen und verbrecherischen Verantwortung der Türkei sprach Frankreichs Präsident bei einem Besuch in Berlin, da die Türkei ihre Präsenz in Libyen verstärkt und massiv Dschihadisten aus Syrien dorthin gebracht hätte.
La Turquie a accru sa présence militaire en Libye et a massivement réimporté des combattants djihadistes depuis la Syrie. Je pense que c'est une responsabilité historique et criminelle pour qui prétend être un membre de l'OTAN.
Ein Land, das von sich behauptet, NATO-Mitglied zu sein, Frankreichs Präsident also auf maximaler Distanz zur Türkei. Ähnlich scharfe Kritik kommt auch aus Griechenland. Viel Arbeit also für den EU-Außenbeauftragten, der vor dem Außenministertreffen nach Kompromisslinien suchte. Christian Buttgereit mit den Hintergründen.
Eigentlich hätte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell wissen können, was in Ankara auf ihn zukommt. Immerhin war sein Besuch in der vergangenen Woche der 2. innerhalb von 4 Monaten. So weiß er. Unsere Beziehungen sind alles andere als ideal. Es bestehen unterschiedliche Auffassungen, was die Situation im östlichen Mittelmeer angeht, in Libyen, in Syrien, in der Migrationsfrage. Das macht die Beziehungen kompliziert. Während Borrell kurz zuvor bei seiner Visite in Athen den Griechen versprochen hatte, Klartext mit der türkischen Regierung zu reden, war es vor allem der türkische Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu, der deutliche Worte fand. Die Türkei verhält sich der EU gegenüber extrem gutmütig. Aber wenn die Europäische Union weiterhin Entscheidungen gegen die Türkei trifft, dann muss die Türkei handeln. Damit spielte Çavuşoğlu auf die Strafmaßnahmen an, die von der EU wegen der als illegal erachteten türkischen Erdgaserkundungen vor Zypern verhängt wurden. Doch auch wenn es um die Flüchtlingspolitik gehe, um die Bekämpfung der PKK oder den türkischen Militäreinsatz in Syrien, die Reaktion der EU sei immer die gleiche, hielt Çavuşoğlu seinem Gast vor. Sie als Josep Borrell denken vielleicht nicht so, aber Frankreich zum Beispiel sagt, wir sollten den Einsatz in Nordsyrien gegen die PKK stoppen. Das gleiche gilt für Idlib. Die EU und die NATO reden genauso. Statt die Türkei zu behindern, solle die EU lieber Teil der Lösung sein, so der türkische Außenminister. Stattdessen treffe Europa Entscheidungen, etwa in der Flüchtlingspolitik, und erwarte, dass die Türkei sich daran halte. Doch sie selbst halte Zusagen wie Visafreiheit für Türken in der EU oder eine Ausweitung der Zollunion nicht ein. Auch diese Realität solle Borrell sehen, wenn er eine bessere Beziehung zur Türkei anstrebe. Solange es die nicht gäbe, gelte in der Flüchtlingspolitik weiterhin, dass von türkischer Seite die Grenze zu Griechenland offen sei. Jene Flüchtlinge, die gehen wollten, würden nicht daran gehindert, so der türkische Außenminister. Eine klare Provokation gegenüber der EU und Borrell persönlich, der zuvor bei einem Besuch auf der griechischen Seite der Grenze den Hellenen Unterstützung zugesagt hatte. Es ist völlig klar, dass wir entschlossen sind, die Außengrenzen der Europäischen Union zu schützen und uns für die Souveränität Griechenlands einsetzen. Auch wenn Arbeitsgruppen der EU und der Türkei schon seit Monaten über eine Modernisierung des Flüchtlingsabkommens verhandeln, Borrell sagte im Anschluss an sein Gespräch mit Außenminister Çavuşoğlu und Verteidigungsminister Akar, Ziel des Treffens in Ankara sei es nicht gewesen, konkrete Vereinbarungen zu schließen. Aber um die erhitzten Gemüter abzukühlen, die Stimmung zu verbessern und um uns unsere gegenseitigen Sorgen mitzuteilen. Die Diplomatie, die der europäische Chefdiplomat in Ankara an den Tag legte und die in dem Rat an die EU gipfelte, die Türkei nicht mit Sanktionen zu verärgern, gingen manchen zu weit. So wetterte der griechische EU-Abgeordnete Vangelis Maimarakis im Europaparlament. Wir haben uns sehr gewundert, als wir Ihre Statements aus der Türkei gehört haben. Während der türkische Außenminister EU-Staaten beschimpft hat, haben sie geschwiegen. Es wirkte, als würden sie der Türkei eine Absolution erteilen, statt die Interessen der EU-Kommission zu vertreten. Symbolisch für die aus europäischer Sicht sehr unglückliche Rollenverteilung zwischen Borrell und Çavuşoğlu war das Ende der Pressekonferenz in Ankara. Wir haben noch ein Geschenk für Herrn Borrell. Darf ich noch ein letztes Wort sagen? Natürlich, wir sind ein freies Land und es herrscht Meinungsfreiheit. Bei dem angekündigten Geschenk handelt es sich um eine Flasche Desinfektionsmittel auf Basis von Borsäure, im Türkischen kurz Bor. Es sei für die Hände, im Türkischen L, erklärte Çavuşoğlu grinsend. Zusammen ergebe das Borrell.
Schwieriger Partner Türkei, die Ausgangslage vor dem EU-Außenministertreffen zusammengefasst von unserem Türkei-Korrespondenten Christian Buttgereit. Eine Lösung in dem seit Jahren schwelenden Konflikt zwischen Serbien und Kosovo ist im Interesse sowohl der Europäer als auch der US-Regierung. Doch auf dem Weg dorthin verfolgen beide Partner ganz unterschiedliche Konzepte. Während der frühere Berliner US-Botschafter Richard Grenell als neuer Balkan-Sonderbeauftragter mit den Präsidenten Serbiens und Kosovos in Washington ohne EU-Beteiligung sprechen wollte, haben jetzt die Europäer die Initiative übernommen. Am Freitag gab es eine erste Videokonferenz zwischen dem kosovarischen Regierungschef und dem serbischen Präsidenten. Gestern folgte ebenfalls per Video der Auftakt der Verhandlungen, die in dieser Woche dann persönlich in Brüssel fortgesetzt werden sollen, ohne US-Beteiligung. Am Telefon bin ich jetzt verbunden mit Professor Florian Bieber. Er ist Leiter des Zentrums für Südosteuropa-Studien an der Uni Graz in Österreich. Guten Morgen, Herr Bieber.
Ja, guten Morgen.
Herr Bieber, das eigentlich geplante Spitzentreffen in Washington ist ja geplatzt, weil kurz vorher der Ankläger Kosovos Präsident Hashim Thaci Kriegsverbrechen zur Last gelegt hat, also der Ankläger in Den Haag. Kommt diese überraschende Wendung vor dem Sondergericht in Den Haag der EU gelegen und ist gleichzeitig damit eine Ohrfeige für die USA?
Also ich glaube schon, dass es der EU gelegen gekommen ist, denn dieser Versuch der USA und von Richard Grenell, die Verhandlungen zwischen Serbien und Kosovo sozusagen unter seine Kontrolle zu bringen, wurde von der EU sehr kritisch gesehen, weil die EU nicht einbezogen wurde. Der gesamte Verhandlungsprozess seit 2011 etwa war eigentlich immer von der Europäischen Union geleitet worden. Richard Grenell hat bereits in den vergangenen Monaten immer wieder versucht, den Prozess unter seine Kontrolle zu bringen und dabei auch nur auf die beiden Präsidenten zu setzen, also Hashim Thaci auf kosovarischer Seite und Aleksandar Vučić auf serbischer Seite, und hat da im Kosovo auch die Regierung damals ausgeschlossen, obwohl diese weitaus beliebter war und auch ein wichtiger Akteur ist in einem möglichen Abkommen. Das heißt, da war die Ausgrenzung nicht nur der EU das Problem, sondern auch von anderen Akteuren im Kosovo selber.
Bleiben wir noch einmal kurz bei Thaci. Thaci soll für fast 100 Morde verantwortlich sein und wird sich heute in Den Haag persönlich äußern. Wie gefährlich ist das Verfahren für ihn, aber auch für die politische Führung des Kosovo?
Für ihn ist es sicherlich gefährlich. Man hat eigentlich seit Jahren damit gerechnet, dass er und einige andere führende Politiker des Kosovo angeklagt werden. Das heißt, in der Hinsicht war die Anklage nicht ganz überraschend. Die Frage ist natürlich, wie stichfest die Beweise sind. Das war bei den vorangehenden Prozessen immer wieder gegen hochrangige Politiker des Kosovo, albanische Politiker, immer ein Problem, dass natürlich die Kriegsverbrechen seitens der Kosovo-Befreiungsarmee begangen wurden, also nicht von einer regulären Armee, wo es nicht die klassischen Dokumente Dokumente gibt, auf die man sich verlassen kann, und auch viele Zeugen zum Schweigen gebracht wurden, sodass es sehr schwer war für die Staatsanwaltschaft, immer wieder eine Anklage zu erheben und zu beweisen. Das ist jetzt die Frage, ob das jetzt besser untermauert ist, ob die Beweislage klarer ist. Und Hashim Thaçi hat auch schon gesagt, dass wenn er angeklagt würde, wenn das sozusagen formal auf dem Gericht bestätigt würde, dass er zurücktritt. Und das ist auch eigentlich die einzig logische Konsequenz. Und es kann natürlich sein, dass mit ihm auch andere führende Politiker des Kosovos zurücktreten werden.
Viele kosovarische, aber auch albanische Politiker haben sich öffentlich mit Thaçi solidarisiert. Welche Strategie steckt dahinter, hinter diesen Solidaritätsbekundungen?
Einerseits hängt es natürlich damit zusammen, dass Hashim Thaçi politische Verbündete hat, sowohl in Albanien als auch im Kosovo, die ihn unterstützen. Die meisten sind sich sicherlich bewusst über die Vergangenheit in den 90er Jahren. Das zweite Problem ist, dass immer wieder, nicht nur im Kosovo, aber auch in Serbien, Bosnien-Herzegowina oder Kroatien, wenn jemand der Kriegsverbrechen beschuldigt wird, das immer wieder als Angriff auf die Nation interpretiert wird, also oder auf die dominante Erklärung oder das Narrativ der eigenen Seite über den Krieg im Lande. Das heißt, es wird nicht akzeptiert, dass selbst wenn man den Krieg für gerecht empfinden würde, die Kriegsverbrechen begangen werden konnten. Das heißt, es geht immer um die absolute Unschuld der einen Seite und die absolute Schuld der anderen Seite. Und in solche Narrative passt eben eine Anklage gegen einen kosovarischen Politiker nicht hinein.
Wenn wir jetzt nochmal auf die Verhandlungen zwischen Serbien und Kosovo blicken, sowohl die USA als auch die EU wollen natürlich eine Lösung des ewigen Streits zwischen diesen beiden Staaten. Doch die USA scheinen einer Lösung mit Gebietstausch näher zu stehen als die Europäer. Ist aus Ihrer Sicht denn eine Lösung ohne einen solchen Gebietstausch zwischen diesen beiden Ländern überhaupt denkbar?
Also ich glaube, dass es natürlich denkbar ist. Es hängt sehr stark davon ab, wie der politische Wille auf beiden Seiten ist und was das Angebot ist, das Gegenangebot sozusagen. Dieser Gebietstausch kam vor einigen Jahren auf, in erster Linie auf die Eigeninitiative der beiden Präsidenten, wurde auch damals von der Europäischen Union, gerade von der Federica Mogherini, also der Vorgängerin von Borrell als Außenbeauftragte der EU, aufgegriffen und akzeptiert. Und das ist also etwas, was auch von einigen Mitgliedstaaten akzeptiert wurde und zumindest als Lösung irgendwie in Anbetracht gezogen wurde. Aber es hatte eben das große Problem, dass es eine mögliche negative Entwicklung auf andere Staaten der Region hat, dass die meisten Serben des Kosovo nicht von dem Gebietstausch betroffen würden. Also es kommen eine ganze Reihe von Problemen mit da in Einklang. Aber andere Lösungen müssten halt klare EU-Perspektiven mit sich bringen, vielleicht auch finanzielle Anreize und andere wirtschaftliche Unterstützung und andere Mechanismen, um sagen beide Parteien von gerade in erster Linie natürlich Serbien davon zu überzeugen, dass es eine andere Lösung auch machbar ist.
Die Europäer drücken nun bei den Verhandlungen aufs Tempo. Wie groß sehen Sie die Chancen auf eine Einigung?
Also ich sehe sie im Moment nicht sehr groß. Zunächst einmal wollen die Europäer den Prozess wieder an sich nehmen und auch kontrollieren. Das heißt längst nicht, dass sie den möglichst bald zum Abschluss führen können. Ich glaube, dass Miroslav Lajčák, der Sonderbeauftragte der EU, nicht glaubt, diesen Prozess bis vor nächstem Jahr zu einem Abschluss bringen zu können. Und das ist schon ein optimistischer Zeitraum. Auf kosovarischer Seite haben wir eine sehr schwache Regierung, einen Präsidenten, der möglicherweise zurücktreten muss. Eine Opposition, die aus der Regierung vor ein paar Monaten vertrieben wurde, mehr oder weniger, die sehr beliebt ist und auch sehr kritisch dem Prozess gegenübersteht. Also eine eher schwache und komplizierte Konstellation. In Serbien das Gegenteil. Dort ein Präsident, der überstark ist, der zunehmend autoritär regiert, wo man auch nicht sicher ist, ob Präsident Vucic wirklich eine Lösung haben will für den Konflikt, sondern immer nur von einer Lösung reden will, weil ihm das etwas bringt. Also da sehe ich im Moment keine Perspektive, dass sich diese Frage schnell lösen ließe.
Ein neuer Anlauf für die Gespräche zwischen Kosovo und Serbien. Einschätzungen waren das dazu von Florian Bieber, er ist Leiter des Zentrums für Südosteuropa-Studien an der Uni Graz. Besten Dank für Ihre Einschätzungen.
Danke auch.
Am Mikrofon bis hierhin war Andreas Noll. Kommen Sie gut durch den Tag.